Heute werden wir den Lobpreisblock nach der Predigt machen, als Antwort auf die Predigt. Und ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf mit einem ganz besonderen Thema, nämlich der Jahreslosung. Ich weiß nicht, ob ihr hier die Gewohnheit habt, darüber zu predigen, aber manche Gemeinden haben am Anfang des Jahres, nehmen das zum Anlass, diesen Mottovers für das Jahr zu erklären und zu sagen, was er für uns bedeutet. Und ich habe euch dieses Wort heute mitgebracht. Und C.S. Lewis, ein Autor, der im letzten Jahrhundert entscheidend geprägt hat, wie christliche Menschen sich erklären oder den Glauben erklären, der hat ein wichtiges Buch geschrieben, Pardon, ich bin Christ. Und dort enthalten ist ein Kapitel über die Hoffnung. Und er schreibt dann in diesem Kapitel über ein unstillbares Verlangen, das wir in uns tragen. Und er kommt dann zu dem Schluss und sagt, wenn in uns ein Verlangen lebt, das durch nichts auf dieser Welt gestillt werden kann, so geht wohl daraus hervor, dass der Mensch für eine jenseitige Welt geschaffen ist. Und dann weiter schreibt er, der Mensch muss in sich immer das Verlangen nach seiner wahren Heimat wachhalten, die er erst nach seinem Tod betritt. Er muss dafür sorgen, dass dies Verlangen weder zugeschneit noch verschüttet wird. Dieses Verlangen soll den Mittelpunkt seines Lebens bilden. Okay, und jetzt ist hier die Frage, wie sieht es aus mit diesem Verlangen nach der wahren Heimat in deinem Herzen? Ist da ein Verlangen oder ist es verschüttet, verborgen? Und heute Morgen will ich dieses Verlangen wecken in dir und wir schieben beiseite, was dieses Verlangen zugeschüttet hat. Ein anderer Autor, Richard Baxter, der hat ein Buch geschrieben im 17. Jahrhundert, so 1644 wurde dieses Buch rausgebracht und es ist einer der Klassiker, welches genau dieses Ziel hat, nämlich den Leser zu helfen, dieses Verlangen nach der wahren Heimat wachzuhalten. Und er sagt in diesem Buch, die himmlischen Dinge zu betrachten ist eine Pflicht für den Christen. Und nicht nur Richard Baxter sagte das, sogar auch Paulus in Kolosser 3, die Verse 1 bis 4, sagt er, trachtet nach den Dingen, die oben sind, wo Christus ist. Das heißt, denk über den Ort nach, wo Jesus ist und wo du eines Tages hinkommen wirst. Und natürlich könnte man sagen, ja klar, die Menschen im 17. Jahrhundert, da wo Richard Baxter geschrieben hat, die hatten es ja viel leichter, an den Himmel zu denken. Bei denen war der Tod präsent wie nichts anderes. Da starben die Leute viel häufiger und viel früher. Und die Lebenserwartung war 35 Jahre alt. So alt wurden die Menschen im Durchschnitt. Die Menschen waren viel mehr krank und das Leben war viel, viel härter. Natürlich fiel es denen leichter, an den Himmel zu denken. Wir dagegen, wir leben im Durchschnitt ja, im Vergleich zu denen, wir leben ja ewig. Wir werden ja richtig alt. Und wenn wir nicht an schweren Krankheiten leiden, dann erleben wir eigentlich so den Himmel auf Erden. Wir leben in einer Zeit, wo es den Menschen so gut geht wie niemals zuvor. Wir haben immer zu essen, wir haben alles zum Anziehen. Wir fahren sogar 2 bis 3 Mal im Jahr in den Urlaub. Und wenn wir krank werden, sind wir eigentlich immer auch gut versorgt durch unser Gesundheitssystem. Und die Frage ist, warum sollten wir an den Himmel denken, wo wir doch den Himmel auf Erden haben? Und zugegeben, der Himmel ist doch diese zukünftige Welt, die uns so unbekannt erscheint und die so voller Geheimnisse ist. Und was ist daran schon reizvoll? Und verborgen hinter einer Bildsprache liefert die Bibel uns Einblicke in diese zukünftige Welt und was uns erwartet. Aber die allermeisten von uns, und zu denen zähle ich mich auch, die sind so abgelenkt von allen möglichen Einflüssen in dieser Welt. Da sind die Medien, die uns beeinflussen. Da sind die Träume und die Visionen und die Arbeit und die Familienplanung, dass wir keinen Moment mehr verschwenden an das, was auf uns wartet. Und ich habe für mich erkannt, als ich jetzt gerade so darüber nachdachte, wie schuldig ich mich gemacht habe. Aber, und hier kommt dann jetzt die Jahreslosung hinein, die möchte uns wachrütteln und uns aufwecken und sagen, Moment mal, es geht nicht nur um dieses Leben hier in dieser Welt, sondern es geht um eine Hoffnung, die uns trägt hinüber in die andere Welt. Und über diese Hoffnung möchte ich mit euch heute reden. Gott sendet mich heute Morgen zu euch, und C.S. Lewis sagt an einer anderen Stelle in diesem Buch, er liest dann dort und sagt, Menschen, die seinen Weg kreuzen, soll der Christ helfen, damit auch sie das Verlangen nach dem ewigen Leben nicht in sich ersticken. Also ich kreuze heute euren Weg oder ihr kreuzt meinen Weg, und meine Aufgabe ist es, ein Verlangen in dir zu wecken und dir zu helfen, dass dieses Verlangen nicht erstickt wird. Und die Jahreslosung ist eingebettet in einen der schönsten und herrlichsten Texte, die uns einen Einblick liefern in die zukünftige Welt, eine Schau vom Himmel. Und meine Predigt nenne ich heute Morgen einfach die Hoffnung auf den Himmel und was sie für uns bedeutet. Die Hoffnung auf den Himmel und was sie für uns bedeutet. Aber bevor wir in diesen Text einsteigen, möchte ich dir kurz erklären, was ich mit dem Himmel meine. Himmel ist nicht diese geistige Welt, die wir uns so erdenken, sondern der Himmel ist die zukünftige, reale Welt, die wir erwarten, wenn wir von diesem Leben hinübergehen ins andere Leben, nachdem Gott uns auferweckt hat mit zu neuen Leben. Der Himmel ist also der Begriff, den wir alle verstehen unter dem Leben in der zukünftigen Welt. Und es ist kein rein geistiger Ort, losgelöst von der materiellen Welt, sondern sogenannt ein körperloses Wolkenkuckucksheim, in das unsere Seelen nach dem Tod davonfliegen. Nein, es ist die kommende Welt, auf die wir warten. Und all die Summe dessen, was Gott uns verspricht. Und heute haben wir das Thema von der Wiederkunft Christi. Und ich möchte kurz nochmal einordnen, wo wir uns befinden in diesem Text, den ich gleich mit euch anschauen werde in Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5. Nämlich, wir befinden uns am Ende der Geschichte dieser Welt. Sogenannt, wir befinden uns an einem neuen Kapitel, das Gott aufschlägt, wenn diese Welt zu Ende geht und eine neue Welt beginnt. Und diese Welt geht zu Ende mit welchem Thema? Da haben wir gerade drüber geredet, die Wiederkunft Christi. Das ist das Ende, sogenannt die Zuspitzung des Lebens hier auf dieser Welt. Jesus kommt wieder. Und ich möchte das für die vielleicht neu sind hier heute Morgen und die noch nicht viel verstehen von der Geschichte, die Gott in diese Welt hineingeschrieben hat, also vom Anfang der Geschichte bis zu dem Text, wo wir gleich sind, in einer Minute möchte ich euch das entfalten. Gott schuf am Anfang dieser Erde eine vollkommene Welt und setzte den Menschen hinein in den Garten Eden. Es gab eine reine, intime Beziehung, die Gott mit den Menschen hatte, und es gab kein Leid und kein Tod in dieser Welt. Und dann kam die Sünde in diese Welt, weil die Menschen gegen Gott rebellierten und nicht auf ihn hörten, und die intime, innige Gemeinschaft mit Gott ging kaputt. Der Mensch wurde hinausgetan aus dieser vollkommenen Welt, die Gott geschaffen hatte, und die Welt war dem Verfall dahingegeben. Tod und Zerbruch kamen in diese Welt. Und Gott versprach, eines Tages wird er diese Welt wieder heil machen. Eines Tages wird er jemanden in diese Welt hineinsenden, der die Beziehung heilen wird zwischen Gott und den Menschen. Und dieser Retter, das war Jesus Christus, der vor 2000 Jahren hier auf der Erde war. Er vollbrachte das Werk durch seinen Tod und seine Auferstehung, durch das wir wieder in eine heile Beziehung mit Gott kommen können. Und seitdem Jesus zurückgegangen ist zu seinem Vater und er hat gesagt, er kommt wieder, seitdem ist Gott dabei, ein Versöhnungswerk durchzuführen, Menschen hineinzuholen in sein ewiges Reich. Und manche verspotten uns Christen, schon damals während der Zeit, wo Petrus seinen Brief schrieb, und das haben wir auch gerade schon gelesen und hier ist auch nochmal, die Menschen lachten. Wo ist denn dieser Jesus, der wiederkommen sollte? Jetzt, 2000 Jahre später, gibt es noch mal viel mehr Grund zu lachen und zu fragen, was? Ihr denkt, Jesus kommt wieder? Ja, wir glauben daran, dass Jesus wiederkommt. Und dann lesen wir, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Ich werde nicht den ganzen Text lesen aufgrund der Zeit, aber hier sehen wir dann, dass diese Welt, Vers 12, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet, also Jesus wiederkommt und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Also diese Welt, in der wir uns gerade befinden, die wird verwandelt werden. Und dann schreibt Petrus eine Verheißung. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und Petrus bezieht sich da auf einen Vers, der schon in Jesaja 65, Vers 17 erwähnt wurde. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und darauf warten wir, laut Petrus seine Aussage. Und jetzt schauen wir hinein in das, was mit dem Text, den ich heute mit euch ein wenig studieren will, die nächsten Minuten. Jesus nimmt uns damit hinein. Und ich sage euch ehrlich, wenn ich diesen Text mit euch jetzt entfalte, dann bin ich mir bewusst, dass ich als einfacher Prediger mit schwachen Worten viel zu unfähig bin, euch diese herrlichen Wahrheiten nahezubringen. Und ich frage mich, wie kann überhaupt ein Mensch fähig sein, über das in angemessener Weise zu reden? Und doch will ich es heute Morgen versuchen und Gott stehe mir bei. Wir lesen in Offenbarung 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und wie ich gesagt habe, Jesaja schrieb schon davon 700 Jahre vor Christus und es ist sozusagen die Erfüllung der Verheißung, die Gott ansagte. Ich werde einen neuen Himmel schaffen. Und hier sehen wir den ersten Hinweis auf das, was die Jahreslosung bedeutet. Was macht Gott Neues? Er macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott schafft eine neue Welt. Und das ist eine Vorstellung, die habe ich habe mit mir gerungen. Wie kann ich euch das nahebringen? Wir leben jetzt in dieser schönen, kaputten Welt. Es gibt viel Kaputtes, aber auch viel Schönes in dieser Welt. Und wie wird eine veränderte, transformierte Welt aussehen? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, Gott wird diesen Planeten, auf dem wir leben, neu machen, radikal verändern. Also es wird kein neuer Planet werden, sondern dieser wird verwandelt werden. Und ich kann das vielleicht vergleichen mit dem Haus, das ich vor 4 Jahren gekauft habe. Es war eine hässliche Bruchbude, so genannt, und wir haben alles rausgetan. Es blieben nur noch die Mauern stehen. Neue Fenster, neue Türen, neue Böden, neue Heizung. Einfach alles haben wir neu gemacht in diesem Haus. Und hier habe ich mal ein Bild für euch mitgebracht. Und das ist, Man kann nur erahnen, wie das Haus früher aussah. Links ist das alte Haus, rechts ist das neue Haus. Das würde wahrscheinlich alle vermuten, dass es so ist. Und wenn Menschen jetzt in unser Haus hineinkommen, die wissen nicht, wie hässlich das alte Haus war. Aber wenn sie jetzt in dieses neue Haus kommen, und ich will mich jetzt nicht angeben, aber die sagen, oh, ist das schön hier. Wir haben das Haus radikal verändert. Und ich war letztens bei Daniel Post zu Besuch und er hatte auch ein Haus versucht zu verändern und irgendwann hat er gesagt, nein, neu machen. Er hat es abgerissen. Aber Gott wird diese Welt nicht abreißen und neu machen. Er wird dein Haus transformieren. Und was lernen wir dann hier draus? Das ist mein erster Punkt für dich heute Morgen. Freue dich auf eine neue Erde. Freue dich auf eine neue Erde. Und bevor ich das mache, will ich dir noch mal kurz erklären, wir haben hier in diesem Vers, den ich gerade gelesen habe, eine Aussage, die uns vielleicht ins Stutzen bringt, nämlich hier der letzte Satz, und das Meer ist nicht mehr. Was? Es gibt kein Meer mehr? Hey, Meer bedeutet für mich Erholung, Urlaub, meine Seele kommt zur Ruhe am Meer. Und weißt du, meine Frau, die will am liebsten am Meer wohnen. Ich habe ihr das nicht ermöglichen können. Wir leben hier in der Eifel. Aber damit ist das nicht gemeint. Gott wird im Himmel kein schönes Meer mehr schaffen, sondern das Meer war damals in der Antike, es stand für alles, was Chaos und Konflikt und Gefahr und es war der Ursprung des Bösen. Der Drache kommt aus dem Meer heraus, das Tier und die Abwesenheit von Meer in dieser neuen Welt bedeutet die Beseitigung von Unordnung und Gefahr und die Schaffung eines Landes der Ruhe. Und ich bin ganz sicher, es wird auch ein schönes Meer geben in dieser neuen Erde. Es gibt auf jeden Fall einen großen Fluss und wenn Gott weiß, wie gut uns das Meer tut, wird er auch in dieser neuen Welt Dinge schaffen, die uns gut tun werden. Aber doch, was bedeutet das? Leben auf einer neuen Erde? Es ist eigentlich für uns unvorstellbar, aber ich möchte es trotzdem für euch kurz erklären. Diese neue Erde wird ein materieller, physischer Ort sein, auf dem wir leben werden, mit erneuerten und verherrlichten Auferstehungskörpern. Okay? Also nicht, wie manche es verstehen, dass wir irgendwie wie Geistwesen auf Wolken schweben und mit den Engeln Harfe spielen. So wird der Himmel und die Hoffnung, die wir haben, nicht sein, sondern wir werden leben auf einer neuen Welt. Und was bedeutet das? Ich würde es mal so versuchen. Nimm den besten Urlaub, den du je mit deiner Familie erlebt hast. Nimm das schönste Bergpanorama, das du je betrachtet hast. Nimm den herrlichsten Sonnenuntergang, den du je genossen hast. Nimm die besten Früchte, das leckerste Essen, die herzlichste Gemeinschaft und den besten Sex mit deinem Ehepartner und füge das alles zusammen und mach es mal 1000 und du bist nicht im Ansatz dort, wo du sein wirst in der Ewigkeit. Wir werden überwältigt sein von dem, was wir dort erleben. Und denke niemals einen Moment daran, dass es irgendetwas auf dieser Welt gibt, das du bedauern wirst zu vermissen, wenn du in den Himmel gehst. Nichts Schönes, was du hier hast, wirst du im Himmel vermissen. Das ist der erste Punkt, den ich dir mitgeben will. Freu dich auf die neue Erde. Und wenn Gott sagt, er macht alles neu, dann sagt er und dann meint er es auch. Er wird diese Welt upgraden, perfektionieren und schöner machen, als du es dir je vorstellen kannst. Aber machen wir weiter mit dem nächsten Vers. Oh, hier habe ich einen kleinen Fehler drin. Oder habe ich das hier nochmal? Und hier der nächste Vers, der nimmt uns dann mit. Oh nein, jetzt habe ich einen richtigen Fehler drin. Der nächste Vers ist der Vers 2. Den habe ich leider hier gerade nicht dabei. Ihr könnt ihn in eure Bibel nachschauen. Und dort lesen wir, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das Gott aus dem Himmel herabbekommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Also Johannes sieht eine Schau, den neuen Himmel und die Erde, und dann sieht er ein anderes Bild, eine Stadt, ein neues Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt auf diese Welt. Und man kann sich die zweite Hälfte der Offenbarung wie ein großes Theaterstück vorstellen. Da auf der Bühne treten unterschiedliche Charaktere auf. Da ist der Drache und das Tier, der falsche Prophet und die große Hure Babylon. Und doch am Ende werden sie alle weggefegt und nur eine Figur steht noch auf dieser Bühne, und das ist die Braut, die Gott bereitet hat. Und diese Braut, wir kennen das Bild, es ist verbunden mit der Schar der Erlösten. Gottes erlöstes Volk, das jetzt auf diese Erde kommt und auf dieser neuen Erde leben wird. Es ist eine Frau, eine Kirche dargestellt als die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Also diese Stadt ist kein aus Mörtel und Stein gebauter Ort, sondern ein Symbol für Gottes gereinigtes und geheiligtes Volk. Und das ist hier mein nächster Punkt für dich, nämlich freue dich auf die Gemeinschaft der Heiligen. Wir werden im Himmel mit unseren Geschwistern zusammenleben. Ich weiß nicht, ob dich dieser Gedanke freut. Denkst du, ach, auf den Bruder könnte ich vielleicht verzichten oder so. Aber nein, das steht hier nicht zwar explizit im Text, sondern aber hier können wir das auch tatsächlich so hineinlesen. Wir dürfen uns freuen auf die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und in der Gemeinde, da gibt es oft die hässliche Seite. Da gibt es Konflikte und Enttäuschungen, schwierige Charaktere. Und manchmal fällt es uns vielleicht schwer, den schwierigen Bruder in der Gemeinde als die geschmückte Braut zu sehen, von der er Teil ist. Aber C.S. Lewis, der erinnert uns wieder mal daran, dass wir niemals nur einen sterblichen Menschen begegnen und die wir jetzt hier alle sitzen und die wir von ganzem Herzen glauben. Wir sind nicht einfach nur sterbliche Menschen, sondern wenn wir unsere Geschwister ansehen, dann blicken wir auf Menschen, die eines Tages so von der Herrlichkeit Gottes durchstrahlt werden, dass wir, könnten wir so jetzt schon sehen, versucht werden würden, sie anzubeten. Und in der Offenbarung 21 sehen wir das Endergebnis. Die Braut ist fertig, da sind keine Flecken mehr, keine Falten, kein Groll. Und wenn du Schwierigkeiten mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester in der Gemeinde hast, dann denk daran, du streitest dich mit jemandem, der eines Tages verherrlicht sein wird, ein herrlicher Fürst, eine strahlende Königin. Und deswegen die Person ist noch in Arbeit, aber die Brautwerdung von jedem Einzelnen von uns, die wir dann Teil sind von dieser kostbaren Gemeinschaft, die ist garantiert und darauf darfst du dich freuen. Aber gehen wir mal weiter zu dem nächsten Vers. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Ist das nicht herrlich? Was muss das für eine Stimme gewesen sein, die jetzt hier vom Thron schallt und diese wunderbare Wahrheit verkündet? Hier sind wir dann tatsächlich auf heiligem Boden. Es geht nicht schöner. Hier findet die Vision vom Garten Eden, innige, intime Gemeinschaft, die Gott mit den Menschen hat, sein endgültiges Ziel und seine Erfüllung. Hier schließt sich der Kreis, der durch den Sündenfall zerbrochen war und den Jesus durch sein Werk am Kreuz heil machte. Hier ist die Trennung endgültig beendet. Und das deutete sich schon an, als Jesus hier auf der Erde war. Guck mal hier in Levitikus, also in 3. Mose 26, dort bekam das Volk Israel schon diese Verheißung: Ich will meine Wohnung unter euch haben und will euch nicht verwerfen und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und ja, Gott war getrennt von seinem Volk, aber in der Stiftshütte war er mittelbar unter seinem Volk gegenwärtig und später dann auch im Tempel. Und als Jesus dann in diese Welt kam, da zeltete er unter uns. So heißt es exakt das Wort, das Zelt Gottes unter uns Menschen. Das hat Jesus verkörpert, hat eine Teilerfüllung von dieser Verheißung wahrgemacht, aber endgültig erfüllt sein wird es dann im Himmel. Gott wird bei uns wohnen. Ein neues Kapitel der Ewigkeit beginnt, wenn das wahr wird. Und hier ist mein dritter Punkt. Freu dich auf Gott und seine Gegenwart. Oh, ich weiß nicht, ob du weißt, dass du dafür geschaffen wurdest. Das ist Gottes Ziel mit dir, wenn du erlöst bist. Er will bei dir sein und für immer in seiner Gegenwart sollst du leben. Und alle Sehnsüchte deines Herzens finden hier in diesem Punkt ihre Erfüllung. Und Randy Alcorn, der ein Buch über den Himmel geschrieben hat, der beschreibt es sehr treffend und er sagt, bei Gott zu sein ist das Herz und die Seele des Himmels. Jede andere himmlische Freude wird aus seiner Gegenwart entspringen und ihr untergeordnet sein. Alle unsere Erkundungen, Abenteuer und Projekte im ewigen Himmel, und ich glaube, es wird viele davon geben, werden verblassen im Vergleich zu dem Wunder, bei Gott zu sein und an seiner Glückseligkeit teilzuhaben. Dennoch wird alles andere, was wir tun, uns helfen, Gott besser zu erkennen und ihn tiefer anzubeten. Und dann schließt er, Gottes größtes Geschenk an uns jetzt und wird auch in Ewigkeit immer nichts Geringeres sein als er selbst. Und das sollte unser Herzen zum Jubeln bringen, weil wir verstehen, dafür leben wir. Und vielleicht können wir es nicht recht erfassen, was das bedeutet. Aber ich versuche es noch hier nochmal in einem anderen Bild zu vermitteln. Nimm jeden glücklichen Moment deines Lebens, jede Freude, die du erlebt hast. Nimm jeden schönen Moment, jedes schönes Objekt, was du betrachtet hast, jede schöne Musik, die du gehört hast und füge sie alle in eins zusammen. Und du bist noch lange nicht dort, wo du sein wirst, wenn du bei Gott sein wirst und ihn genießen wirst, seine Gegenwart erleben wirst. Und wir werden damit niemals aufhören und sagen, so, jetzt bin ich satt, jetzt habe ich genug von Gott gesehen. Es wird immer weitergehen und wir werden immer mehr erkennen und immer tiefer steigen in die Erkenntnis Gottes und was dort auf uns wartet. Und vielleicht noch ein Vergleich. Meine Frau und ich, wir sind glücklich verheiratet seit 18 Jahren und ich wusste, bevor ich mit meiner Frau dann heiratete, da hatten wir eine Beziehung, aber sie war auf Distanz, weil Mann und Frau werden nicht intim, wenn sie nicht verheiratet sind. Das ist unsere Überzeugung. Und es war immer eine Distanz da. Als wir dann aber verheiratet haben, passierte auf einmal das, was wir wissen, was man Verheiratete machen. Dann passiert auf einmal Intimität und herzliche Gemeinschaft. Und auf einmal ist da eine Freude und eine Leidenschaft. Und ich sage euch, 18 Jahre später ist die noch viel besser wie damals. Und genauso wird es auch im Himmel sein. Mit der Intimität, die wir dann mit Gott haben. Und John Piper, der fragt, die entscheidende Frage für unsere Generation und für jede Generation ist folgende. Wenn du den Himmel haben könntest, ohne Krankheit, mit allen deinen Freunden, allem Essen, das du magst, allen Freizeitaktivitäten, die du je genossen hast, allen Naturschönheiten, die du je gesehen hast, allen körperlichen Freuden, die du je geschmeckt hast, ohne menschliche Konflikte und Naturkatastrophen, könntest du zufrieden sein im Himmel, wenn Jesus nicht da wäre. Und daran entscheidet sich, ob wir überhaupt in den Himmel kommen, sagt er. Wenn wir den Himmel haben könnten ohne Jesus, dann haben wir noch nicht verstanden, was der Himmel ist. Weil der Himmel wird Gemeinschaft mit Jesus sein. Und Jesus sagte es, Vater, ich will das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Jesus sehnt sich nach dir. Und er hat gebetet in Johannes 17, dass du zu ihm kommst und seine Herrlichkeit siehst und dass du seine Wundmale siehst. Er wird leibhaftig da sein und von uns gesehen werden. Wie das mit Gott ist, der Geist ist, das weiß ich noch nicht, aber wir werden Jesus sehen und es wird herrlich sein. Und das alles, was wir dann erleben werden, wird nur überfließende Freude sein. So kann man es lesen in Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben, denn bei dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wir werden Freude die Fülle erleben und sie wird niemals aufhören. Freue dich auf Gott und seine Gegenwart. Das möchte ich dir mitgeben. Und jetzt machen wir weiter. Wir kommen hier ist der Vers nochmal. Und dann kommen wir zum Vers 4 und dort lesen wir, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und auch diese Aussage finden wir in Jesaja 25, Vers 8 beschrieben, die will ich nicht lesen, aber ich will euch zeigen, dass das Neue Testament und das Alte Testament, die sind miteinander verbunden. Und hier in Jesaja 25 finden wir eigentlich exakt das, was wir dann in Offenbarung Realität sehen, werden sehen. In der Gegenwart Gottes wird es kein Leid mehr geben. Ist das nicht kostbar, was wir hier lesen? Gott selbst delegiert den Trost nicht an Engel und sagt, Engel, tröstet mal die lieben Menschen, die jetzt da sind und die so viel gelitten haben in ihrem Leben. Nein, Gott selbst wird die Tränen abwischen. Und ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, wie tröstlich das sein kann, das hier zu betrachten. Aber ich sage euch, bei mir fließen manchmal Tränen wegen einem Leid, das ich erlebe, wo ein Körper nicht mehr so kraftvoll ist, wie er sein soll. Und dann sind da diese Tränen und dann ist da dieser Trost. Ich sage, eines Tages wird das Leid aufhören. Und ich möchte mich an alle Menschen hier heute Morgen wenden, die wissen, was es heißt, Tränen zu vergießen wegen dem eigenen Leid. Tränen zu vergießen wegen dem Leid von einer geliebten Person. Tränen zu vergießen, weil man betrauert, dass ein geliebter Mensch von uns gegangen ist. An alle, die leiden in dieser Welt. Ich möchte euch sagen, das Leiden wird aufhören. Und Jesus selbst, Gott selbst, wird uns die Tränen abtrocknen. Freue dich auf das Ende deiner Leiden. Das ist mein vierter Punkt. Freue dich auf das Ende deiner Leiden. Und wir lesen hier, das Ende deiner Leiden wird vor allen Dingen damit verbunden sein, dass der Tod besiegt werden wird. Der Tod ist sozusagen der Endgegner, wenn hier Jungs noch Videospiele spielen, da gibt es oftmals einen Endgegner und den muss man besiegen. Und der Tod ist der Endgegner und den wird Gott besiegen. Und mit dem Sieg über den Tod besiegt er all das andere, was zum Tod führt. Krankheit und alle anderen schlimmen Effekte in dieser Welt. Der Sieg über den Tod bricht eine Kaskade der Erneuerung an, die alles Dunkle wegfegt. Und ich möchte hier uns nochmal richtig begeistern über das, was dann kommt. Es wird keinen Terror mehr geben, keinen Krieg, keine Verfolgung von Christen, die jetzt gerade im Gefängnis sitzen und um ihr Leben bangen. Es wird keine Abtreibungen mehr geben. Es wird keine Menschen mehr geben, die verzweifelt sind, weil sie sich selber umbringen wollen. Es wird keine Krankheiten mehr geben, keinen Krebs, keine Demenz, keine Autoimmunerkrankungen, keine Pandemien, keine Seuchen, keine Migräne. Nichts wird es mehr geben. Die radikale Heilung unseres Körpers dürfen wir erwarten. Und ich wünsche mir, dass wir uns darauf freuen. Gott macht alles neu. Und nicht nur das, sondern er wird auch alle Beziehungen heilen, alle kaputten und zerrütteten Ehen. Es wird alles neu gemacht werden. Und vielleicht bist du immer noch nicht überzeugt, wie schön das ist. Vielleicht versuche ich es nochmal mit einer Illustration von Joni Erickson Tada. Ich weiß nicht, ob die bekannt ist. Eine Frau, die in den 70er Jahren mit 18 Jahren durch einen Badeunfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. Mittlerweile ist sie 50 Jahre im Rollstuhl. Und diese Frau ist ein lebendiges Zeugnis von Gottes Gnade, die sie durchträgt. Und sie beschreibt in unterschiedlichen Büchern die Hoffnung, die sie hat. Und sie sagt, sie freut sich auf den Moment, in dem sie ihren Rollstuhl zur Seite schiebt und ihn für immer hinter sich lässt. Aber sie tut es nicht nur, um endlich auf ihren eigenen Beinen zu stehen und zu tanzen, sondern sie sagt, das Erste, was sie tun wird, wenn sie ihre neuen starken Beine und Arme spürt. Und das müssen wir uns vorstellen. Wenn du dein ganzes Leben nur so im Rollstuhl sitzt, wie herrlich das sein wird, wenn du auf einmal Arme hast, mit denen du deinen Retter und Heiland umarmen kannst. Das beschreibt sie. Ich werde zu Jesus laufen und ihn fest umarmen. Die Hände, die hier auf der Erde nicht einmal zur Seite bewegen konnte, werden sich um den Hals ihres Retters schlingen. Sie wird ihm danken. Nicht nur für ihre Heilung, sondern dafür, dass er sie in ihrem Rollstuhl nie allein gelassen hat. Und in diesem Moment wird jede Träne abgewischt. Und der Schmerz der Vergangenheit wird in der Umarmung Jesu vollkommen weggeschmolzen sein. Jeder Schmerz, jede Enttäuschung, jede Trauer, jeder Frust, den wir in diesem Leben erleben, der wird weggewischt sein. Das möchte ich uns zusagen. Und am Ende kommen wir dann zum letzten Vers. Das ist dann der Vers der Jahreslosung. Und er ist sozusagen das Siegel. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Also, wir sollen diese Worte lesen. Und sie in unser Herzen aufnehmen und diese Botschaft hören: Siehe, ich mache alles neu. Was ist mein letzter Punkt? Hier ist er: Sei dir sicher, Gott macht alles neu. Das ist das Siegel, das ist die Versicherung, das ist der Stempel. Baff! Alles, was er vorher erzählt hat: neue Erde, neue Körper, Gott sehen und seine Gegenwart genießen, das ist sicher für uns, dass, die wir an ihn glauben. Und deswegen ist meine Frage heute am Ende meiner Predigt: Hast du diese Hoffnung? Hast du diese Hoffnung? Und ist dieser Gott schon dein Gott? Weil das braucht es. Du brauchst diesen Gott, um diese Hoffnung zu haben. Und ich wünsche mir das so, dass jeder heute Morgen Gewissheit im Herzen haben kann: Ja, was der Prediger da heute Morgen erzählt hat, das ist auch für mich. Das gilt mir. Und falls du diese Hoffnung noch nicht hast, dann wünsche ich dir, dass du jetzt gleich in einer Zeit der Reflexion zu Gott gehst und sagst: Gott, ich will diese Hoffnung. Ich will da sein, wo du eines Tages auf mich wartest. Ich will, dass du meine Tränen auch trocknest. Und deswegen gehen wir jetzt in eine kurze Zeit der Reflexion. Eine Minute. Bringe Gott das, was du gehört hast. Vielleicht sagst du: Ich freue mich drauf. Dann sprich mit Gott darüber und sag: Gott, wecke du in mir mehr Freude. Vielleicht hast du völlig vergessen, was auf dich wartet. Dann bekenne Gott deine Ignoranz und sag: Gott, bitte hilf mir, dass ich mehr ausgerichtet bin auf das, was auf mich wartet. Und dann werden wir gleich zusammen beten.